Beginn der Welt schon war, dass er uns geliebt hat und gewollt hat. Und dazu dürfen Sie jetzt ein Lied hören. In dem Wochenpsalm werden wir auch eingeladen, Schutz bei unserem Herrn zu suchen, im Schatten des Höchsten. Und wir beten miteinander Verse aus diesem Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages flieht, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade geht, was Sie heute erwarten, ein Wort von Jesus, wo Sie Zuflucht brauchen, Zuflucht suchen möchten, zu diesem Herrn, zu Jesus, in seine durchbohrten Hände. Du bist mein Zufluchtsort. Wir werden gleich eine Strophe davon hören, aber eine Weile dürfen Sie auch darüber nachdenken, was Sie jetzt Jesus bringen möchten. Und dann singe ich einen Vers.
Können Sie mich hören? So, oder ist an? Okay. Also ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserer Bibelstunde heute. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind bei dem strahlenden Wetter. Ich habe vorhin gedacht, vor einer Woche war ich noch Schlitten fahren, da war draußen noch viel Schnee. Und heute, ich weiß nicht, fast 20 Grad mehr. Die Sonne scheint, der Frühling ist in der Luft. Und ich war vorhin so eine Runde durch den Wald laufen, da waren viele Leute unterwegs. Und es ist einfach schön zu sehen, wie das neue Leben sich durchbricht. Und wie jetzt einfach der Frühling kommt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber irgendwie finde ich es gleich ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn draußen die Sonne scheint und wenn es so schön ist. Und da freue ich mich jetzt einfach drüber. Und Sie werden heute nicht nur von uns begrüßt, sondern auch von den Schafen hier vorne. Vielleicht haben Sie sich gewundert. Wir haben als Schwesternschaft so ein Jahresthema. Das sind immer 9 Andachten im Jahr zu einem bestimmten Thema. Und da hatten wir heute Morgen auch eine Andacht, ist dieses Jahr zum Psalm 23. Da gehen wir da entlang und deswegen stehen da heute noch die Schafe zur Deko und als Begrüßung und auch als Erinnerung, dass Jesus unser guter Hirte ist und dass er gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich bete jetzt einfach auch darum, dass Jesus das schenkt, dass wir seine Stimme hören und ja, dass er jetzt zu uns spricht. Herr Jesus, ich danke dir jetzt einfach dafür, dass die Sonne scheint. Danke, dass die Vögel draußen singen und dass das neue Leben erwacht. Und ich danke dir einfach auch, dass du das schenken kannst, dass das neue Leben immer wieder in uns auch zum Durchbruch kommt, wo einfach Dinge tot sind oder wo Dinge erstarrt sind. Danke, dass du mit deiner Liebe und mit deinem Licht da hineinleuchten kannst. Und ich bitte dich das jetzt einfach auch für unsere gemeinsame Zeit, dass du redest, dass du unser Herz für dich öffnest, dass du das wegnimmst, was stört und dass wir jetzt einfach ja, auf dich und auf deine Stimme hören können. Amen. Noch eine Sache, das letzte Mal hat mir am Ende jemand von der Bibelstunde gesagt, dass ich zu leise war, dass man mich nicht gehört hat durchs Mikro. Ich würde empfehlen, falls Sie mich nicht hören oder falls ich zu schnell bin, dass Sie einfach kurz zwischendrin ein Signal geben, weil wenn die Bibelstunde vorbei ist, dann ist es halt zu spät, dann kann ich auch nichts mehr machen. Deswegen, ich frage einfach kurz, passt so von der Lautstärke? Okay, gut, dann gehe ich davon aus, dass ich so weiter reden kann. Das letzte Mal im November habe ich angefangen zu Abraham. unter der großen Überschrift Abraham, Vertrauen, weil Gott trägt. Und wenn man ein Thema durchgängig macht, ist es immer ein bisschen die Herausforderung, dass manche nicht da waren. Und seit November hat man auch schon viel gehört und es ist viel passiert. Aber ich finde es spannend, wenn man auch länger mal an einem Thema dranbleiben kann und nicht immer nur so geschwind wo reinschaut. Deswegen würde ich am Anfang einfach nochmal kurz eine Wiederholung machen, aber nur ganz kurz von dem, was mir einfach wichtig geworden ist und was so im November in der Bibelstunde, um was es da ging. Das Leben von Abraham, das begleitet mich nämlich ziemlich und ich finde es einfach faszinierend, wie Abraham mit Gott gelebt hat und was er mit ihm erlebt hat. Und ich finde, er ist ein sehr großes Vorbild, gerade auch im Blick aufs Thema Vertrauen. Ich habe gestartet mit verschiedenen Definitionen, was Vertrauen eigentlich bedeutet. Und ich greife nur noch mal eine Sache raus in einem afrikanischen Stammessprache, ich weiß jetzt nicht in welcher. Der heißt Vertrauen, ich mache meine Hängematte bei Gott fest. Deswegen habe ich da auch noch mal das Bild ausgewählt. Da liegt jemand in der Hängematte. Ich mache meine Hängematte an Gott fest, das bedeutet, ich vertraue. Und ich habe das für mich so zusammengefasst: Ich lasse meine eigenen Absicherungen los. Ich versuche nicht selber, mich irgendwie abzusichern, sondern ich rechne damit, dass Gott das hält, was er verspricht. Auch wenn menschlich gesehen vieles oder sogar alles dagegen spricht. Sich auf Gott verlassen, loslassen, steckt da auch drinne. Abraham sollte auch loslassen. Und er wurde von Gott beschenkt. Und darum soll es heute gehen. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ich habe gesagt, dass da das erste Mal das Begriff Vertrauen auftaucht. Glauben ist gleichbedeutend mit Vertrauen. Abraham wird als erste Person in der Bibel erwähnt, die Gott vertraute, die Gott glaubte und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Und er ist damit gleichzeitig, so hat es Paulus gesagt, ein Vater aller, die glauben, ein Vater aller, die vertrauen. Und wir haben uns angeschaut, Abraham hat sich wirklich auf den Weg gemacht. Aus dem Irak, aus Ur in Chaldäa, mit seinem Vater, mit seinem Neffen, hat er sich auf diesen weiten Weg hier zuerst mal nach Haran gemacht. Da war Zwischenstation. Wie gesagt, über 1000 Kilometer in der Zeit, als es noch keine Flugzeuge gab, in der man die Strecke zu Fuß zurücklegen musste. Vielleicht hatten sie auch Tiere, sicher hatten sie Tiere dabei, aber auf jeden Fall war das ein langer Weg. Und in 1. Mose 12, Vers 1, da lesen wir, was Gott zu Abraham gesprochen hatte. Der Herr sprach zu Abraham, geh. Aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Darauf bin ich eingegangen. Im November bei der Bibelstunde habe ich gesagt, der erste Schritt, mit dem es anfängt, ist das Gehen. Gott fordert Abraham auf, geh, mach dich auf den Weg, lass los. Und es war nicht nur ein bisschen, was Abraham loslassen sollte. Vaterland, Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause. Alles, was Abraham vertraut war, was ihm Sicherheit gegeben hat, sein Land, seine Familie, seine Verwandtschaft, das soll er loslassen und sich auf den Weg mit Gott machen. Aber da hört das nicht auf, was Gott sagt. Abraham soll loslassen, dass Gott ihn beschenken kann. Und es ist ein krasses Geschenk, eine krasse Verheißung, die Gott Abraham macht und nicht nur eine. Und darum soll es heute gehen, um diesen Text aus 1. Mose 12. Ich habe noch einen Teil von Vers 1 mit dazu genommen und Vers 2 und Vers 3. Und wir können ja gerade schlecht miteinander reden, deswegen habe ich gedacht, was möglich ist, dass man auch mal die eigene Stimme hört, dann nimmt man Dinge noch mal besser wahr, kann man ja machen. Deswegen habe ich jetzt gedacht, dass wir einfach mal gemeinsam diesen Abschnitt hier lesen. Ich hoffe, dass man es von der Schriftgröße sehen kann. In ein Land, das ich dir zeigen will. und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In diesem Versprechen, das Gott Abraham macht, steckt unglaublich viel drin. Und ich bin jetzt einfach mal ein paar Augenblicke ruhig. Wer es nicht lesen kann, hat hoffentlich eine Bibel dabei und kann den Text in seiner eigenen Bibel lesen. Das können Sie auch sonst machen, wenn Sie das gerne möchten. Und dann schauen Sie einfach mal, welche Versprechen, welche Geschenke können Sie entdecken, die Gott Abraham gibt. Ja, danke. Ich wiederhole es einfach, wir können es ja, das klappt trotzdem auch mit Mundschutz, gell, dass man noch was sagt. Das finde ich nämlich einfach schöner, wenn, wenn auch was von Ihnen kommt. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ist ein Versprechen, das Gott Abraham gibt. Was ist Ihnen noch aufgefallen in diesen Versen? Ein Land, ja. Einen Namen. Ja, einen Segen. Er soll ein Segen sein. Verteidigung. Ja, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Da steckt sehr viel drin. Mir ist einfach aufgefallen, ich habe das mal dick gemacht. Ich will, kommt ganz oft vor. Gott sagt, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Abraham soll losgehen und dann kommt ganz viel, was Gott ihm zusagt, was er tun will. Vieles davon haben wir jetzt schon genannt. Und dann ist mir auch eine Sache ins Auge gesprungen. 1, 2, 3, 4, 5 Mal kommen Begriffe vor, die mit Segen im Zusammenhang stehen. Entweder Verben oder direkt das Nomen segnen. Das zieht sich durch diese ganzen Verse durch, das ist ein Mini-Abschnitt und 5-mal kommt da der Begriff Segen vor. Und mich hat das angesprungen, ich habe mich vorbereitet und habe ich gedacht, Segen ist das Thema von der Bibelstunde. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, da steckt noch so viel mehr drin und ich bin dann doch an einem anderen Thema hängen geblieben und habe gedacht, das macht ja nichts, uns geht die Zeit ja nicht aus. Deswegen will ich heute nur auf einen relativ kleinen Aspekt eingehen. Und zwar auf diese 4 Punkte. Ich habe es mal so für mich zusammengefasst. Gott schenkt Lebensraum, Gott schenkt neues Leben, Gott schenkt Lebenswert und Gott schenkt Lebensschutz. Und wenn man das jetzt in Kombi mit dem Bibeltext liest, merkt ihr schon, ich habe die Dinge rausgegriffen, wo jetzt nicht explizit der Segen drinsteht. Aber indirekt ist der Segen da auch ausgeführt, was es bedeutet, dass Gott segnen will. Und ich möchte jetzt in einem ersten Schritt mal nochmal die einzelnen Dinge anschauen, die Gott Abraham verspricht. Und dann mal schauen, was bedeutet denn das für uns heute. Dass Gott Lebensraum schenkt, dass er neues Leben schenkt, dass er Lebenswert schenkt und Lebensschutz. Gott schenkt Lebensraum. Abraham soll in ein Land gehen. Und das Krasse ist, wir müssen uns das ja bewusst machen, er war zum damaligen Zeitpunkt, wo Gott ihm das gesagt hat, ein Heimatloser. Er war in Haran, aber er wusste, das ist nicht die Endstation, sondern er soll in ein Land gehen, das Gott ihm zeigen wird. Und dann sagt in 1. Mose 15, konkretisiert Gott das nochmal ein bisschen, da sagt er, an dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen gebe ich dies Land, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Ammoniter, die Kanaaniter, die Girgashiter, die Jebusiter. Und in 1. Mose 17, 8 wird es auch nochmal ausgeführt, in welches Land Gott Abraham führen wird. Und ich habe hier zur Orientierung einfach noch mal eine Karte. Der große Strom Ägyptens, hier der Nil. Und hier oben im Norden, Nordosten, der Euphrat. ein Riesengebiet, das Gott Abraham und seinen Nachkommen zuspricht und verheißt. Abraham war ein Fremdling und da wird schon die Riesenspannung deutlich, wo ich gesagt habe, das hängt mit dem Vertrauen zusammen, menschlich gesehen unmöglich. Wie will ein Fremdling, wie will ein Heimatloser so ein Riesenland besitzen, der ja keine Riesenheeresmacht an seiner Seite, mit deren Eroberungszug hätte starten können? Gott sagt, ich will dich zu einer großen Nation machen. Die Verbindung, das Geheimnis liegt in der Abhängigkeit von Gott. Du sollst ein großes Volk werden, beziehungsweise du sollst das Land bekommen. Gott schenkt nicht nur Lebensraum, sondern er schenkt neues Leben. Er sagt, ich will dich zu einer großen Nation machen. Und wieder in 1. Mose 15 wird es nochmal genauer ausgeführt, was es bedeutet, eine große Nation zu sein. So zahlreich wie die Sterne am Himmel sollen die Nachkommen sein. Und in 1. Mose 22 wird es noch mehr getoppt. So zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und wenn es wenig Lichter gibt in der Nacht oder wenn man in der Wüste ist, wo es wenig andere Lichtquellen gibt, da kann man einen genialen Sternenhimmel entdecken. Wenn man im Urlaub am Strand liegt und so den Sand durch die Finger rieseln lässt, man kann weder die Sterne noch den Sand zählen. Unglaublich zahlreich sollen die Nachkommen werden. Das sagt Gott zu einem Mann, der schon alt ist, der kein Kind hat. Menschlich gesehen unmöglich. Abraham lässt sich drauf ein. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Im Hebräischen gibt es zwei Begriffe für Nation bzw. für Volk. Bei Luther heißt es, ich will dich zu einem großen Volk machen. Das eine Am meint die Verwandtschaft, also wer miteinander verwandt ist, ist ein Volk, da wächst eine Sippe heraus und dann ein großes Volk. Und das andere sind die Goi, die Nation oder die Heidenvölker. Und im Zusammenhang mit Israel wird eigentlich ganz oft der Begriff Am verwendet, die Verwandtschaft, und im Blick auf die Heiden, die Nationen, der Begriff Goi. Und das Spannende ist, in diesem Text steht nicht Am, wie man das eigentlich erwarten würde, sondern da steht das Wort Goi. Und das heißt, die Vorstellung, die Abraham hatte von seinen Nachkommen, bezieht sich nicht nur auf seine Verwandtschaft, sondern es wird noch gesprengt und getoppt, dass da schon angekündigt wird, auch die Heiden werden zu deiner Nachkommenschaft gehören. Und wir kennen ja die Geschichte, wie es weitergeht, dass wir durch Jesus auch Nachkommen von Abraham sind, aber das wird Abraham da schon angekündigt. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Er war kinderlos, wie gesagt. Das nächste Versprechen, ich will deinen Namen groß machen. Wir brauchen nur das Internet aufmachen. Namen groß machen ist heute gang und gäbe. Wer hat einen Namen, wer hat was zu sagen? Auf wen schauen die Leute, wer wird gehört? Namen groß machen ist Wunsch und Sehnsucht von vielen. Und es war auch bei den Leuten in Babylon so, in 1. Mose 11 steht, die Leute wollten einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reichte, und die Begründung war, dass wir uns einen Namen machen. Wir wollen uns ein Denkmal setzen, wir wollen nicht in Vergessenheit geraten. Wir wollen uns zusammenschließen, wir wollen stark sein. Unser Name soll nicht vergehen. Ich habe das mal umschrieben mit Lebenswert. Man könnte auch sagen, Gott schenkt Abraham Bedeutung, die über seinen Tod hinausgeht. Sein Leben ist wertvoll. Ich will deinen Namen groß machen. Ich habe heute einfach ein paar hebräische Begriffe eingebaut, weil ich das spannend finde. Der Name von Abraham in diesem Textstück ist ja noch Abram, ohne H. Und im Hebräischen sieht Abram, ist Abram das obere und Abraham der untere Begriff. Und man kann schon sehen, ein Buchstabe wurde hinzugefügt. Und manche Ausleger sagen auch, da kündigt Gott schon an, dass der Name von Abraham verändert wird. Er wird größer gemacht, er wird länger gemacht um einen Buchstaben. und die Bedeutung verändert sich. Abraham heißt dein Vater oder der Vater ist erhaben und Abraham Vater einer Menge. Und das hängt auch damit zusammen, dass Gott den Namen groß machen will. Nicht der Vater von Abraham ist erhaben, der war vermutlich reich und hatte auch eine Stellung. Aber Gott sagt, du sollst Vater einer Menge werden. Nicht dein Vater, sondern du. Ich habe dich erwählt, dass du Vater einer Menge wirst und dein Name soll groß gemacht werden. Gott schenkt Lebensschutz. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und das ist jetzt auch was Spannendes. Im deutschen Text haben wir hier zweimal den Begriff verfluchen. Da kann man jetzt gar keinen Unterschied sehen. Im Hebräischen gibt es da einen Unterschied. Das erste Fluchen, also wenn ein Mensch Abraham flucht, da steht das Wort kalal, das heißt leicht sein oder jemand gering achten. Ein gängigeres Wort ist kavet, das kennen Sie vielleicht auch, das heißt schwer sein, jemanden schwer machen, das bedeutet jemand ehren, jemand Respekt erweisen, jemand Wert zusprechen und ihm das geben, was er verdient hat. Und kalal heißt über jemand verächtlich reden, gering achten, ihn herabsetzen. Und Gott sagt, wer das tut, wer dich verachtet, wer dich leicht macht, wer dich für nichts ansieht, da werde ich mich selber einsetzen. Da steht das Wort Arar, das heißt verfluchen oder auch böse reden. Und der Gedanke dahinter ist, ich setze mich für dich ein, Abraham. Wenn jemand etwas gegen dich sagt oder gegen dich tut, dann soll die Ordnung wiederhergestellt werden. Dein Ruf soll wiederhergestellt werden. Das, was dadurch kaputt gemacht wird, wir kennen das ja auch im Deutschen, den Rufmord, der eine Person schädigt, das soll wiederhergestellt werden und das Schlechte, das Negative, der Fluch fällt auf die Person zurück. Und Gott sagt zu Abraham, nicht du sollst dich dafür einsetzen, dass du zu deinem Recht kommst, sondern ich selber werde dafür sorgen, dass dein Leben geschützt wird und dass du zu deinem Recht kommst. Gott schenkt Lebensraum. Gott schenkt neues Leben. Gott schenkt Lebenswert und Lebensschutz. Und als ich mir das durch den Kopf gegangen ist, da ist mir ein Gedanke nochmal wichtig geworden, weil ich finde, gerade auch in der aktuellen Zeit wird das Leben ja immer mehr angegriffen. Lebensanfang, Lebensende, der Wert ein menschliches Leben, wie viel ist überhaupt ein Leben wert? Was mir nochmal wichtig geworden ist, Gott ist die Quelle des Lebens. Von ihm geht das Leben aus, von ihm strömt das Leben aus. Und das lesen wir nicht nur in den Psalmen, sondern es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und auch Jesus hat es uns versprochen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das, was Abraham versprochen wird, das Leben im Überfluss, den Lebensraum, das Leben, das er weitergeben soll, die Nachkommenschaft, dass sein Leben einen Wert hat und dass sein Leben geschützt wird, das gilt auch uns. Und Paulus drückt es in Römer 8 so aus, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Wir sind unglaublich reich beschenkt. In Jesus hat uns Gott alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Nicht nur zum Leben hier auf der Erde, sondern auch das Leben in Ewigkeit. Und ich habe gedacht, wie sieht es denn in unserem Alltag aus? Wie wird es in unserem Alltag konkret? Und es ist sehr spannend, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, ich weiß ganz vieles, was mir Gott geschenkt hat und oftmals lebe ich aber gar nicht so in diesem Bewusstsein, wie überreich ich beschenkt bin. Und heute Mittag möchte ich einfach mal gerne den Augenmerk darauf richten, wie überreich wir beschenkt sind von Gott und irgendwann mal, wenn Fortsetzung folgt möchte ich gern auf die Spannung eingehen. Warum ist denn so schwierig, als Beschenkte zu leben, in dem, was Gott uns geschenkt hat? Und da habe ich gemerkt, es sprengt aber den Rahmen. Deswegen, wie gesagt, heute möchte ich einfach mit Ihnen nochmal anschauen, wie reich wir beschenkt sind. Und ich hoffe einfach auch, dass, also mir ist beim Vorbereiten so gegangen, dass ich mich riesig gefreut habe über Gott, wie groß er ist und was uns mit ihm und durch Jesus geschenkt ist. Gott schenkt uns Lebensraum. Ich weiß nicht, was bei Ihnen anklingt, wenn Sie das hören, Gott schenkt Lebensraum. Das Land, das er Abraham verheißt, ist ein Wort, das wird ganz am Anfang in der Bibel genannt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist genau das gleiche Wort. Und das ist das, was Gott als allererstes tut, er schafft Lebensraum. Er schafft eine wunderschöne Welt, er schafft einen Planeten und er setzt den Menschen in diese wunderschöne Welt ein. Ohne Lebensraum ist gar kein Leben möglich. Und deswegen ist das allererste, wir brauchen alle einen Lebensraum. Denkt man, klar, ohne Lebensraum kann keiner existieren. Aber Gott, der das Leben in Fülle ist, der schenkt uns einen Lebensraum. Er hat Adam und die Eva in den Garten Eden als Lebensraum gesetzt und hat gesagt, ihr sollt den Garten bebauen und bewahren. Das, was ich euch anvertraut habe, darüber sollt ihr Verantwortung übernehmen. Gott schenkt Lebensraum. Und da kann man jetzt die ganze Bibel durchgehen. Das ist nicht nur das, was Gott ganz am Anfang macht. Als die Israeliten ins Land kommen, teilt er jedem Stamm Lebensraum zu. Und das Spannende ist, sie können sich nicht einfach ein Landstück aussuchen, wo sie sagen, oder wird es mir jetzt gefallen, jeder schlägt sein Zelt auf, sondern Gott sagt, dieser Stamm bekommt ein Stückchen am Meer, ein anderer Stamm bekommt das Gebirge. Gott gibt uns unterschiedlichen Lebensraum. Und auch jedem Einzelnen von uns hier gibt Gott unterschiedlichen Lebensraum. Und Gott schenkt uns Lebensraum, damit wir ihn bebauen und bewahren. Dass wir mit ihm das, was er uns anvertraut hat, gestalten und dass wir es bewahren, was er uns geschenkt hat. Und es sieht ganz unterschiedlich aus. Aber das Ziel ist das Gleiche, dass dort, wo wir sind, wo wir unseren Lebensraum bebauen und bewahren, da soll sein Reich wachsen, da sollen andere Menschen auf ihn aufmerksam werden. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, überspringt das was? Den Lebensraum, der uns hier auf der Erde geschenkt wird, der wird irgendwann mal aufhören, es wird beendet sein. Aber Jesus sagt, ich schenke euch Lebensraum, der in Ewigkeit Bestand hat. Er bereitet uns jetzt Wohnungen im Himmel vor und da werden wir einen ewigen Platz und einen ewigen Lebensraum haben. In dieser Welt schenkt Gott Lebensraum, aber wie gesagt, es hört nicht auf mit unserem Tod, sondern in Ewigkeit haben wir einen Lebensraum bei Gott, wo Leben möglich ist. Nicht nur vegetieren, irgendwie überleben, sondern Leben in Fülle, weil wir mit Gott in Verbindung sind. Gott schenkt uns neues Leben. Auch da gehe ich jetzt wieder an den Anfang der Bibel zurück. Und ich finde es so spannend, dass in den ersten zwei Kapiteln der Bibel ganz viel drinsteckt, was ausgeführt wird in den anderen Versen der Bibel, dass das Themen sind, die immer wieder vorkommen. Gott schenkt nicht nur Lebensraum, Lebensraum ohne Leben, ohne Lebewesen macht gar keinen Sinn. Gott sagt, ich schenke euch Leben. Er macht Lebewesen, Vögel, Fische, die in der Welt leben sollen und er schenkt Adam und Eva das Leben. Und er sagt zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist die Bestimmung des Menschen, das ist immer wieder das, was Gott tut, wir sind sein Ebenbild, wir sollen das Leben weitergeben. Ganz konkret, indem wir Kinder bekommen, aber es gibt noch eine ganz andere Ebene, dass wir geistlich neues Leben geschenkt bekommen. Und das ist eigentlich das größte Wunder überhaupt, das es gibt. Wir haben uns an den Gedanken schon so gewöhnt, aber dass Gott neues Leben in uns hervorbringt, dass er sagt, ihr seid meine geliebten Kinder, das ist eigentlich unglaublich. Dass Gott uns neues Leben schenkt. Und dieses Leben, das soll in uns wachsen und reifen, immer größer werden und immer mehr Raum einnehmen. Und dann sollen wir das Leben weitergeben, dass andere durch uns auch Gottes Kinder werden. Das ist auch unsere Bestimmung. Und dass wir mit ihnen Teil dieses großen Volkes werden. Gott schenkt Lebenswert. Ich weiß nicht, an was Sie jetzt denken, an das Thema Namen, wenn Sie an die ersten zwei Kapitel in der Bibel denken. Wo taucht denn das auf? Die ersten zwei Kapitel der Bibel und das Thema Name. Ist mir jetzt nicht so spontan in den Kopf gekommen, wie Lebensraum geben, Lebensraum schaffen und Leben geben. Genau, wieder das gleiche Schema. Gott benennt in Kapitel 1, er schafft etwas und er nannte das Licht Licht, er nannte die feste Himmel. Gott gibt Namen, er benennt es, was er getan hat. Und wenn ich was benenne, dann kann ich mit diesem Lebewesen in Beziehung treten. Und das Spannende ist auch da wieder, Adam und Eva sollen genau das gleiche tun. Gott sagt zu Adam, du sollst den Tieren einen Namen geben. Du sollst die Tiere benennen und damit mit ihnen in Beziehung treten. Und als Adam das tut, merkt er, kein Tier passt wirklich zu mir und Gott schafft ihm eine Frau, Gott schafft ihm eine Gehilfin. Der Name ist von Anfang an von ganz zentraler Bedeutung. Jeder Name von jedem Einzelnen von uns ist von ganz zentraler Bedeutung, weil es nicht nur ein Name ist, der irgendwie vergeht, sondern er steht für unsere ganze Person. Und von Beginn der Bibel zieht sich das durch, dass es nicht egal ist, wer welchen Namen hat und wie die Dinge benannt sind, sondern es bedeutet, dass es ein unverwechselbarer Mensch ist und zeigt an, wie einzigartig wir sind. Gott gibt unserem Namen Bedeutung. Er hat uns bei unserem Namen gerufen. Jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Und vor circa 2,5 Wochen, das wurde auch in der Bibelstunde gesagt, da ist ja die Schwester Edith zu Jesus gegangen und bei der Beerdigung, da stand ich an dem Grab, habe den Sarg gesehen und da ist mir irgendwie so durch den Kopf geschossen, Mensch, wie schnell geht denn das Leben rum? Wie schnell ist unser Leben hier auf der Erde beendet? Die Tage gehen irgendwie so schnell hin und man denkt manchmal, wo sind denn die Jahre geblieben? Und dann habe ich auf ihr Grab gesehen und habe gedacht, Mensch, und wie wird es denn mal mit mir sein? Wenn ich mal nicht mehr da bin, wer denkt denn da noch an mich? Wie schnell werde ich eigentlich vergessen sein? Und habe ich gedacht, realistisch gesehen geht es relativ schnell. Und dann musste ich ziemlich schlucken und dann habe ich gedacht, das ist schon krass, wenn man sich das bewusst macht, wie schnell ein Leben hier auf der Erde zu Ende gehen kann. Und dann ist mir plötzlich der Vers in den Kopf von Jesus in den Sinn gekommen, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und da habe ich gedacht, ja, darauf kommt es doch an. Unser Leben, unser Name hat Bedeutung. Und wenn er auch bei Menschen vielleicht keine Bedeutung hat, wenn wir in Vergessenheit geraten, wenn niemand an uns denkt, Jesus sagt, freut euch doch darüber, dass euer Name in Ewigkeit Bestand hat, weil ihr bei mir Wohnraum und Lebensraum habt und ich werde euch nicht vergessen. Und das hat mich dann irgendwie richtig ermutigt, dass ich gedacht habe, ja, das ist ein Riesengeschenk. Mein Name hat Bedeutung bei Gott und er wird nicht vergehen, auch wenn ich mal im Grab liege und nicht mehr hier auf der Erde sein werde. Und dann kommen wir jetzt noch zum vierten Punkt, Gott schenkt Lebensschutz. In Kapitel 1 und 2 im ersten Buch Mose lesen wir gar nichts von einem Lebensschutz. Aus einem ganz einfachen Grund, er wurde nicht gebraucht. Da habe ich gedacht, Moment mal, Adam und Eva, die hatten doch bei Gott das Leben in Fülle. Er hat sie in einen wunderschönen Garten gesetzt. Sie hatten alles, was man sich vorstellen kann. Und was passiert? Sie glauben, dass das nicht genug ist. Sie glauben, dass Gott ihnen etwas vorenthalten möchte, was sie zum Leben brauchen. Sie vertrauen ihm nicht. Na, ich gedacht, wie krass ist denn das? Ich denke manchmal, wenn ich so die Fülle erleben würde in meinem Alltag, wenn es mir ständig gut gehen würde oder ich merken würde, dass ich von einem Highlight zum nächsten gehe oder wie auch immer, dann denke ich, dann könnte ich doch Gott vertrauen. Dann ist doch einfach. Es ist anscheinend nicht einfach. Adam und Eva haben es nicht getan. Sie haben nicht auf Gottes Stimme gehört. Sie haben nicht ihm vertraut, sondern der Stimme des Bösen, der Schlange. Und deswegen brauchen wir Lebensschutz. In Genesis 3 lesen wir davon, dass es nicht nur Segen gibt, sondern auch Fluch. Da taucht der Fluch zum ersten Mal auf. Die Schlange wird verflucht, sie muss auf den Boden kriechen und der Ackerboden wird verflucht. Kam ja auch im Text von Abraham das Thema Fluch, böse Reden. Und wenn böse geredet wird, dann passiert auch Böses. Zerstörung. Das Leben wird zerstört, so hatte Gott es sich nicht vorgestellt. Aber das ist eine Realität seit Genesis 3. Die Menschen brauchen Schutz, sie sind plötzlich verletzlich. Sie merken, dass sie nackt sind. Sie merken, dass sie hilflos sind. Gott schenkt ihnen Lebensschutz, er schenkt ihnen Felle. Er hat auf sie Acht, aber seitdem brauchen wir seinen Lebensschutz, um vor dem Bösen bewahrt zu werden. Und wir haben auch einen Lebensschutz. Das Bild gefällt mir jetzt nicht ganz, ich habe kein besseres gefunden, es soll kein Anwalt ohne Kopf sein. Aber es soll bedeuten, dass jemand für uns eintritt, um unser Leben zu schützen. Und wir sind darauf angewiesen, weil wir in einer Welt leben, in der einfach vieles nicht so ist, wie Gott es sich vorgestellt hat. Ich habe schon gesagt, das Leben ist nicht mehr schützenswert. Es gelten ganz andere Maßstäbe und andere Kriterien. Und Gott sagt, ich schütze dein Leben. In Römer 8, Vers, muss ich gerade in meiner Bibel nachschlagen. Den habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Da schreibt Paulus, das habe ich vorhin schon mal vorgelesen, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie wird er uns mit ihm auch nicht alle schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und dann zählt Paulus verschiedene Dinge auf. Jesus ist unser Anwalt. Wer kann uns verdammen? Die Schlange, die Worte der Schlange, die kennen wir genauso gut wie Adam und Eva. Der Teufel ist der Ankläger, der Verkläger, der uns anklagen will. Und Jesus ist unser Anwalt, der unser Leben schützt, der für uns eintritt und der uns gerecht spricht. Die Zusagen, die Gott Abraham gemacht hat, die schenkt er auch uns. Und er sagt, ich möchte, dass euer Leben gelingt. Ich möchte euch segnen in eurem Lebensraum, in eurem Lebensumfeld. Und euer Leben soll fruchtbar werden. Euer Leben soll einfach nicht nur sang- und klanglos vergehen, sondern es soll Bestand haben in Ewigkeit. Euer Leben ist wertvoll. Dein Name ist nicht vergessen, sondern er ist im Himmel geschrieben. Und unser Leben wird geschützt von dem, der selber das Leben ist. Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es hat Jesus sein Leben gekostet, um uns zu schützen, um für uns einzutreten. Er hat uns das alles geschenkt. Wir sind überreich beschenkt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht jetzt. Ich würde jetzt einfach gerne ein paar Augenblick Stille halten, wo jeder auch nochmal persönlich Jesus dafür Danke sagen kann, was er uns geschenkt hat, wie er uns beschenkt und wie er unser Leben auch reich macht. Und dann bete ich noch laut. Herr Jesus, wir sind so unendlich reich mit dir beschenkt. Ich danke, dass du uns Lebensraum schenkst, dass in deiner Gegenwart Ort ist, wo wir aufatmen können, wo wir leben können, weil du selber das Leben bist. Und ich danke, dass du das neue Leben in uns selber angefangen hast, dass das neue Leben in uns immer weiter wächst und immer größer wird. Danke, Herr, dass du das geschenkt hast. Und danke, dass unser Leben wertvoll ist in deinen Augen, dass wir keine Nummer sind, dass es nicht egal ist, ob es uns gibt oder nicht, sondern dass du Ja sagst zu unserem Leben. Und danke, Herr, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass unser Leben mit unserer Lebenszeit hier auf der Erde nicht vorbei ist, sondern dass wir in Ewigkeit mit dir leben werden. Und ich danke dir dafür, dass du unser Lebensschutz bist, dass du selber dein Leben gegeben hast, um uns zu schützen vor dem Bösen und dass wir einfach in deinem Schutz, unter deinem Schutz leben dürfen. Ich danke dir, dass du so gut bist und dass du so gut mit uns meinst. Ich danke dir, dass wir unter deinem Segen leben dürfen. Amen. Jetzt gehe ich gerade noch mal kurz zurück. Zu unseren Versen. Ich kann manchmal die Zeit schlecht einschätzen, wie lange was dauert, aber ich habe gedacht, ich, wie gesagt, möchte auch nicht zu viel in die Zeit reinmachen. Der Aspekt war mir heute wichtig, dass wir uns das nochmal bewusst machen, dass Gott uns beschenkt mit dem Leben, dass er uns geben will, dass wir zum Leben bestimmt sind. Und wie gesagt, das andere ist nochmal, die Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat, die so gewaltig sind, wie auch die Zusagen, die er uns macht und die Spannung in unserem Alltag, was ist, wenn es menschlich gesehen ganz anders aussieht. Und wenn es plötzlich 25 Jahre lang dauert, bis Abraham einen ersten Sohn bekommt. Und er wusste ja nicht, ob es nach 25 Jahren aus ist. Abraham lebte mit der Verheißung, er soll Land bekommen und ist von einer Stadt, von einer Ortschaft zur nächsten gewandert. Sein ganzes Leben lang war er nur auf Wanderschaft. Gott hatte ihm das auch gesagt, er wird Fremdling sein und trotzdem eine enorme Spannung. Abraham hat erlebt, wie sich die Verheißungen in seinem Leben erfüllt haben, aber nur bruchstückhaft. Und wir haben heute die Möglichkeit, nicht nur das Leben von Abraham zu sehen, sondern auch den ganzen Rückblick, was danach gekommen ist. Und wie gesagt, das möchte ich gerne dann das nächste Mal anschauen mit euch. Und auch wie Abraham damit umgegangen ist, dass scheinbar Gott die Verheißungen ganz anders erfüllt hat, wie Abraham es sich auch vorgestellt hat. Und das Spannende finde ich aber immer, wenn wir in Vers 4 weiternehmen, lesen, das nehme ich jetzt einfach nochmal vorweg, in Kapitel 12. Gott spricht zu Abraham, was er ihm schenken wird. Und dann steht er ganz schlicht und ergreifend, und Abraham ging hin, wie der Herr geredet hatte. Auch wenn es menschlich gesehen nicht vorstellbar war, Abraham ging einfach hin und macht damit deutlich, ich vertraue dir, ich mache meine Hängematte bei dir fest und ich rechne damit, dass du zu deinem Ziel kommst. Auch wenn es vielleicht ganz anders aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausblick auf das nächste Mal. Und dann würde ich jetzt gerne, das Segen, der kam mir auch ganz oft vor, da möchte ich auch das nächste Mal gerne drauf eingehen, am Ende jetzt aber Ihnen noch den Segen zusprechen bzw. zusingen lassen in einem Segenslied. Ein paar Infos. Hier habe ich die Zettel im Blick auf nächste Woche und auch noch andere Sachen. Genau, also noch eine Einladung. Und zwar haben Sie draußen vielleicht den Flyer gesehen. Vom 23. bis 26.03. werden hier theologische Tage sein. Und die Situation ist gerade ja noch ein bisschen unklar. Geplant ist, dass hier vor Ort die theologischen Tage stattfinden, aber dass sie auch mit Livestream übertragen werden. Und das bedeutet, dass manche können sich gerne anmelden und dann hier vor Ort mit dabei sein und übernachten. Und wem das aber nicht möglich ist, der kann gerne per Livestream dabei sein. Im Flyer sind die ganzen Infos. Und wenn es coronatechnisch nicht möglich ist, dass man hier übernachten kann, dann werden Sie auch informiert werden. Und da geht es genau um dieses Thema, das heute zum Teil auch angesprochen wurde. Wer ist der Mensch und wie kann er leben? Also auch die spannenden Fragen nach dem Lebenswert. Wie war der Mensch von Gott gedacht? Was wurde aus ihm durch die Trennung von Gott? Der Mensch durch Christus erlöst und seinen Geist verändert, und dann der Mensch in der neuen Schöpfung Gottes. Mit Professor Dr. Mayer und Dr. Rolf Sohns. Also herzliche Einladung zu den theologischen Tagen. Und dann gibt es was ganz Neues. Durch Corona sind ja sehr viele kreative Dinge entstanden. Und Schwester Anne Messner aus Korntal und Schwester Christel, die sind auch kreativ geworden. Und zwar haben die gedacht, es wäre eine gute Möglichkeit, besonders auch für diejenigen, die jetzt nicht so Zugang zum Internet haben, dass es ein Ermutigungstelefon gibt. Da gibt es jetzt auch solche Flyer. Und das ist ab dem 1. März, da kann man unter einer Telefonnummer anrufen und dann kann man jeden Wochentag oder einmal, muss ich gerade gucken, da kann man einfach eine Kurzandacht hören von verschiedenen Schwestern. Da steht jetzt nicht, wie oft, Schwester Brigitte, weißt du das, wie oft die Andachten sind, ob es wöchentlich eine neue gibt oder jeden Tag? Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber, ja? Okay, und jede Woche eine neue? Okay. Okay, gut. Also das können Sie einfach mitnehmen, Sie können es ja mal ausprobieren und dann sehen Sie ja, ob die gleiche Ermutigung kommt oder eine neue. Können Sie auch gerne weiter verteilen. Und dann sind auch die neuen Zeit mit Gott-Hefte da, die können Sie auch gerne mitnehmen. Da steht daneben so eine Kasse, Spendenbox, da kann man dann einfach den entsprechenden Betrag einwerfen. Genau, und nächste Woche sind Sie wieder herzlich eingeladen zur Bibelstunde. Da wird Schwester Karin Rudis die Bibelstunde halten. Genau, jetzt muss ich gerade kurz gucken. Jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen sollte. Jetzt wünsche ich Ihnen einfach noch einen gesegneten Nachmittag, dass Sie die Sonne genießen und den Frühling und eine gute und eine gesegnete Woche.